Manchmal frage ich mich, wo das noch alles hinführen soll, wenn ich an den gesellschaftlichen Verfall in unserer Zeit denke. Die Ordnungen Gottes für das menschliche Zusammenleben werden nicht mehr beachtet. Und als Folge davon gibt es unglückliche, ja, zerstörte Ehen und rebellische Kinder und überhaupt keine Werte mehr in dem wesentlichsten Zusammenleben überhaupt, der Ehe und der Familie. Und darüber hinaus dann auch in Arbeitsverhältnissen, in denen Menschen stehen. Wohin sind wir unterwegs, frage ich mich manchmal, wenn ich in unsere Zeit schaue. Und ich muss nicht mal nur in die böse Welt schauen, sondern auch in der Gemeinde verfallen die Werte immer mehr und die Ordnungen, die Gott gegeben hat zwischen Mann und Frau und wie das funktionieren soll. Das wird nicht mehr beachtet und dass Kinder ihren Eltern gehorsam sein sollen, wird nicht mehr beachtet oder als kostbares Gut hervorgehoben. Dabei liefert uns die Bibel in aller Klarheit Prinzipien, die wir anwenden sollen auf das menschliche Zusammenleben. Und Paulus erzählt uns davon heute in diesem Text aus Kolosser 3. Wir machen heute weiter mit dem Kolosserbrief. Ich lade dich ein, mit mir aufzuschlagen. Kolosser 3, die Verse 18 bis 4:1. Dort nämlich liegt es dem Paulus sehr auf dem Herzen der Gemeinde in Kolossee, wichtige Dinge mitzugeben in Bezug auf das Zusammenleben. Und es ist auch in den Sprachgebrauch eingegangen als die sogenannte Haustafel. Ja, selbst in anderen Kulturen ist dieser Begriff von Luther, der diese Texte aus Kolosser und auch ebenso in Epheser, ein ganz ähnlicher Text, als die Haustafel bezeichnet wird. Und unsere Zeit und unsere Gemeinden brauchen wieder eine Neubeachtung der Haustafel. Und diese möchte ich mit euch heute ein wenig betrachten. Was steht da? Was bedeutet es, was Paulus dort in der Haustafel beschreibt? Im Grunde genommen ist das Thema von dieser Haustafel nichts anderes als das gemeinsame Leben in der Ehe, in der Familie und in einem Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis, wobei wir später natürlich reinschauen und diese Wendung anders erkennen hier in diesem Text. Wir werden uns diese drei Bereiche anschauen. Es sind immer zwei Paare. Und was Paulus diesen drei Bereichen und diesen jeweiligen zwei Paaren zu sagen hat. Was können wir diesem gesellschaftlichen Verfall und diesem Zerbruch an Werten entgegensetzen? Das finden wir hier in diesem Text und ich möchte ihn mal lesen. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren, nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, was recht und billig ist, das gewährt den Sklaven und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Und es ist klar, wir gehen einfach den Text der Reihe nach durch. Und zuallererst spricht Paulus die zentralste Einheit, den Kern des menschlichen Zusammenlebens an. Und das ist die Ehe. Ich war gestern noch auf einer Hochzeit gewesen und habe mich natürlich wieder mal daran erinnern dürfen. Es war keine gläubige christliche Hochzeit, aber jede Ehe soll etwas darstellen von dem, was Gott sich gedacht hat. Mit diesem wunderbaren Geheimnis, von dem Paulus sagt, das Geheimnis ist groß. Und welches Geheimnis ist das? Das Geheimnis, dass Christus und die Gemeinde miteinander verbunden sind, dass Christus sich aufopfert für die Gemeinde und dass er sich hingibt und dass die Gemeinde nun sich diesem Christus unterordnen darf. Und das dürfen Mann und Frau hier auf der Erde darstellen, in einem Schaufenster zu zeigen, wie die Beziehung aussehen soll, die Christus zur Gemeinde hat. Also die Ehe hat eine unheimlich tiefe Bedeutung. Und das möchte ich ganz klar mal an dem Anfang herausstellen. Das ist nicht einfach nur eine Unterschrift beim Standesamt, das auch, sondern es ist viel mehr. Es ist das größte Geheimnis hier auf der Erde. Und beide, Männer und Frauen, haben eine Verantwortung, das in einer Deutlichkeit darzustellen, dass die Menschen um uns herum staunen. Wow! Wie liebt er seine Frau? Und dass wir dann hinweisen können auf Christus. Das ist in der Ehe enthalten, in aller Klarheit. Und deswegen lasst uns das auch auf jeden Fall beachten. Die Bibel legt einen ganz klaren Schwerpunkt auf die Ehe. Es ist die einzige Lebensgemeinschaft, die Gott angeordnet hat. Und die hat er angeordnet am Anfang, als Mann und Frau geschaffen wurden, sagte Gott da, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Und Jesus bezieht sich auf diesen Text und sagt, Gott hat am Anfang gesprochen und hat die Ehe eingesetzt. Und sie ist der Kern des menschlichen Zusammenlebens. Und daneben gibt es keine anderen Lebenspartnerschaften und Gemeinschaften. Nur diese Mann und Frau und daraus folgend Eltern und Kinder. Und deswegen, auch wenn du nicht verheiratet bist, wenn du vielleicht eine kaputte Ehe hast, wenn du noch Single bist oder schon geschieden bist, ich möchte, dass du hierüber jetzt staunst und dass du nicht frustriert bist. Und wenn du noch nicht verheiratet bist, entweder warte darauf, eines Tages in diesem herrlichen Geheimnis aufzugehen oder bete für Ehen, die das darstellen. Ich möchte, dass du auch als Single oder Geschiedene oder Verwitweter hier jetzt sitzt und staunst und sagst, okay, für mich betrifft das nicht mehr. Aber ich möchte dennoch zuhören und sehen, wie hat Gott sich das gedacht? Wenn wir jetzt hier an die Frau zuallererst lesen, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Das in unserer Zeit zu hören, ist schon ein ziemlich fremder Gedanke. Das sage ich euch, das passt nicht mehr in unsere Zeit rein. Frauen leben selbstbestimmt und ordnen sich auf keinen Fall unter. Sie sind, wenn dann, mit dem Mann gleichgestellt. Und trotzdem braucht es diese Erwähnung, diese Proklamation, dass die Frauen eine Aufgabe haben. Es sind natürlich ganz falsche Vorstellungen, die Menschen in unserer Zeit haben von dem Thema Unterordnung. Und daher kommt es. Kommt es auch, dass Paulus als Frauenhasser bezeichnet wird, weil er diese abartigen Anweisungen an Frauen gibt. Wie kann er nur? Ja? Und dabei verstehen wir nicht, dass das gar nichts mit dem Paulus zu tun hat und dass das auch gar nichts Unterdrückendes und Niederwürfiges ist für die Frau, wenn Paulus hier jetzt schreibt, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Das ist nicht irgendetwas, was Paulus erfunden hat und was jetzt völlig außer unserer Zeit ist, sondern es ist etwas, was wesensmäßig in die Schöpfung hineingelegt ist. Das dürfen und müssen Frauen begreifen und für sich annehmen. Es ist kein Mittel des Mannes, um euch zu unterdrücken. Und deswegen lasst mich hier mal ein Zitat bringen von Carolyn Mahaney, die das in aller Deutlichkeit mal formuliert hat. Ob Sie es glauben oder nicht, die eheliche Unterordnung der Frau ist nicht Ziel einer Verschwörung, die über die Jahrhunderte von machthungrigen Männern angezettelt wurde. Sie ist keine Folge des Sündenfalls oder der Tatsache, dass Paulus und Petrus Chauvinisten wären. Und sie ist schon gar nicht die Idee ihres Ehemannes. Unterordnung hat ihren Ursprung in Gott. Und ich gebe zu, es wurde mit diesem Thema unheimlichen Missbrauch getrieben. Und Männer haben es missbraucht, um ihre Macht zu demonstrieren und ihre Frauen zu unterdrücken. Das wollen wir anerkennen und nicht leugnen, dass das problematisch war über die Jahrhunderte und Jahrtausende, wo dieses Prinzip von Gott angeordnet wurde. Aber es kann nicht dahin führen, dass wir wegen dem Missbrauch es völlig abschaffen und sagen, nicht mehr passend in unsere Zeit. Heute sind wir gleichgestellt, Mann und Frau, mit allen gleichen und Rechten und all diesen Dingen. Was bedeutet unterordnen eigentlich? Unterordnen bedeutet eigentlich, sich freiwillig einer übergeordneten Autorität unterstellen. Ganz einfach. Sich freiwillig einer übergeordneten Autorität unterstellen. Und in der Bibel gibt es ganz viele Verhältnisse, in denen Autorität und Unterordnung gefordert sind. Zum einen natürlich, die Frau soll sich ihrem Mann unterordnen, die Kinder ihren Eltern, die Gemeindeglieder der Gemeindeleitung, der Bürger dem Staat und der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber oder hier in unserem Fall der Sklave dem Herrn. Also es gibt einige Verhältnisse von Beziehungen, in denen Unterordnung gefragt und gefordert ist. Und wenn das nicht mehr gelebt wird, was passiert dann? Dann zerbrechen diese Werte und diese Ordnungen, die Gott reingelegt hat. Aber vorher, bevor wir jetzt da reingehen und sagen, was es bedeutet im gelebten Sinne, wollen wir uns kurz Gedanken machen, was ist Unterordnung nicht? Weil das ist ja gerade das Problem, dass Menschen bei Unterordnung verschiedene Dinge verstehen und sie füllen. Und das ist gar nicht richtig. Unterordnung sagt zum Beispiel nichts über den Wert aus. Die Frau ist nicht weniger wert wie der Mann, weil sie sich ihm unterstellen darf. Das ist ganz deutlich und das will ich jeder Frau ganz aufs Herz legen. Du bist genauso wertvoll wie dein Mann. Du bist genauso in Gottes Ebenbildlichkeit geschaffen wie dein Mann. Und deswegen ist dein Wert nicht davon abhängig, in welch einem Verhältnis du lebst. Unterordnung ist auch zweitens, bedeutet nicht, dass der Mann über die Frau herrschen darf und seine Herrschaft missbrauchen darf. Und schon gar nicht darf der Mann seine Frau zur Sünde auffordern. Das ist nicht Unterordnung, wenn der Mann seine Herrschaft missbraucht. Unterordnung bedeutet auch nicht, dass die Frau jeglicher kreativer Energie beraubt wird und dass sie passiv und zurückhaltend wird und einfach nur noch ein trübes Leben führt. Ich glaube, manchmal denkt man so, dass wenn eine Frau sich unterordnet, dann nimmt sie sich ganz zurück und kehrt ganz in sich selbst und ist nur noch für ihren Mann da. Aber wer die Beschreibung Sprüche 31 mal gelesen hat über eine Frau, die als kostbare Ehefrau dargestellt wird, als vorbildliche Ehefrau, dann wird man da erkennen, da ist eine Frau, die mit Leidenschaft und Kreativität und Freude sich einsetzt und Dinge schafft. Und da ist für ihre Familie, das hat nichts mit Zurückhaltung und in sich kehren und passiv sein zu tun. Ja, deswegen, die Unterordnung hat nichts zu tun mit der Persönlichkeit. Die eine Frau, die ist absolut extrovertiert und blüht fast auf und trotzdem kann sie sich unterordnen in ihrer Persönlichkeit. Und die andere ist in sich gekehrt und ruhig und man hat fast den Namen, hey, die ordnet sich unter. Aber das heißt es nicht, dass sie nur durch ihre innere passive Persönlichkeit sich automatisch unterordnet. Versteht ihr? Es geht um ein Herz und nicht um die Persönlichkeit. Und deswegen, Unterordnung bedeutet als Viertes auch nicht, dass die Frau still sein muss und dass sie ihren Mann nicht kritisieren darf und dass sie keine Forderungen stellen darf und dass sie ihren Mann nicht auch mal belehren darf. Ich lerne viel von meiner Frau. Und ohne das würde ich mir etwas berauben. Meine Frau darf mir auch mal Dinge sagen. Und dann darf ich nicht da stehen, du hast mir nichts zu sagen. Du musst dich mir unterordnen. Welch ein Tor wäre ich. Das ist nicht Unterordnung. Was ist denn dann Unterordnung? John Piper beschreibt die eheliche Unterordnung der Frau als die göttliche Berufung, die Führung ihres Mannes zu ehren und zu bejahen und sie ihren Gaben entsprechend auszuführen. Das ist deine Berufung. Es ist dein Privileg, die Führung des Mannes zu bejahen und diese auch zu ehren und ihn in seiner Aufgabe zu unterstützen und zu fördern. Das ist ja gerade das Geheimnis auch in der Schöpfung. Da ist der Mann und Gott schaut den Mann an und der Mann, so wird festgestellt, ist nicht vollständig. Er braucht eine Gehilfin. Und das dürft ihr Frauen sein, ohne euch Frauen ist euer Mann unvollständig. Er braucht jemanden, der ihn unterstützt in seiner Aufgabe als Haupt der Familie. Wir werden da gleich nochmal reinschauen, was das bedeutet. Frauen, ihr dürft eure Ideen und Vorschläge einbringen, um das Familienleben zu fördern und etwas beizusteuern. Und ihr dürft euren Mann ermutigen und für ihn beten und ihn korrigieren und in aller Demut eurem Mann helfen, seine Pflicht und seine Aufgabe als Haupt der Familie wahrzunehmen. Unterordnung ist außerdem ein Akt und eine Haltung des Gehorsams gegenüber Jesus. Das finden wir dann auch hier beschrieben. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie sie es gebührt in dem Herrn. Also es ist nicht etwas, was du einfach nur tun musst, sondern es ist etwas, was Jesus von dir will. Und das ist dann angemessen. Und deswegen, wo fängt das nun an mit der Unterordnung? Was steckt dahinter? Und in Epheser 5 beschreibt Paulus auch dieses Prinzip und er hat eigentlich der Frau genau das Gleiche zu sagen. Er sagt der Frau, ihr Frauen ordnet euch unter und dann ihr Männer und dann zählt er ganz lange auf, was Männer tun sollen und was es bedeutet. Und am Ende aber kommt Paulus wieder zur Frau und sagt, die Frau aber ehre den Mann. Die Frau respektiere den Mann. Das ist, denke ich, im Wesentlichen Unterordnung, dass wir, dass die Frauen die Männer ehren. Es ist also vor allen Dingen eine Frage des Herzens, dieses Thema der Unterordnung. Und es hat nichts mit einem Kopftuch zu tun, zuallererst. Ja? Das Kopftuch soll nur etwas darstellen von der Unterordnung, die im Herzen steckt. Und ein Kopftuch ist nicht Unterordnung. Sondern Unterordnung beginnt im Herzen und erlebt sich dann aus in Worten und Werten und Werken, die wir tun. Und deswegen in dem Thema von der Ehre des Mannes möchte ich einfach die Frauen fragen, wie denkst du über deinen Mann? Was bringst du zum Ausdruck vor anderen, wie du über deinen Mann denkst? Kritisierst du vielleicht deinen Mann ständig vor anderen? Bist du eine Frau, die vielleicht sogar Witze macht über seine Unfähigkeiten? Und es ist wahr, wir Männer, wir haben in manchen Bereichen unseres Lebens, sind wir unfähig. Ja, das müssen wir eingestehen. Aber die Frau darf ihren Mann darüber nicht lustig machen und sich erheben auch dadurch. Frauen, es geht darum, wie ihr über eure Männer denkt, und wie ihr über eure Männer redet, was ihr an Ehrerbietung zeigt. Und deswegen möchte ich die Frauen mal ermutigen, zu ihren Männern zu gehen und die Männer zu fragen, hey, wie sieht es aus mit meiner Unterordnung, mit meiner Ehrerbietung? Hast du den Eindruck, ich ehre dich hinreichend oder fühlst du dich manchmal sogar verachtet und verunehrt? Frag doch mal deinen Mann, wo du dich verbessern kannst. Einfach mal so, hey, Schatz, ich möchte mich so gerne einfügen in die Ordnung Gottes. Und ich möchte lernen, was es das heißt. Kannst du mir helfen? Und dann kann dein Mann dir vielleicht sagen, ja, in dieser Weise solltest du dich vielleicht ändern oder in der. Frag deinen Mann, wie du ihm eine bessere Hilfe sein kannst. Ich denke, das sollten wir tun. Und vielleicht ist es für dich auch dran, Buße zu tun, weil du begreifst, die Ordnungen, die Gott für dich angesagt hat, die hast du überhaupt nicht mehr respektiert. Du hast dich über deinen Mann schon lange erhoben in deinem Herzen. Du denkst über deinen Mann schlecht, du redest über deinen Mann schlecht und vielleicht bekommen es sogar andere mit. Dann ist es heute an der Zeit, Buße zu tun vor deinem Mann und dein Leben zu ändern. Und du brauchst doch nicht hinkommen und sagen, erst muss mein Mann sich ändern. Erst muss er ein vorbildlicher Ehemann und Vater sein, bevor ich mich ändere. Du Frau, du änderst dich unabhängig von deinem Mann und lebst das, was Gott von dir will. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Es geht hier nicht um irgendein Paulusgebot, sondern es geht hier um ein Prinzip Gottes, das er in die Schöpfung reingelegt hat. Und deswegen, deine einzige Hoffnung ist nicht dein Mann. Deine einzige Hoffnung ist Jesus, der dir helfen will, sich deinem Mann unterzuordnen. Dein Mann hat Autorität, aber die hat er nicht aus sich selbst heraus, sondern die hat Gott ihm gegeben. Und wenn du dich der Autorität deines Mannes verweigerst, verweigerst du dich der Autorität Gottes. Lass mich das so klar sagen. Und deswegen, ihr habt die Kraft, auch wenn euer Mann ein richtiger Versager ist. Und solche gibt es. Ich weiß nicht, ob es sie hier gibt, aber wir Männer, wir sind manchmal richtige Versager und es gibt andere, die sind schon immer Versager gewesen. Und solchen Versager hast du vielleicht geheiratet. Und ich gebe zu, dass das dann unheimlich schwierig ist, sich solch einem Versager unterzuordnen. Aber deine Hoffnung, und du baust nicht auf diesen Mann, sondern deine Hoffnung liegt in Jesus. Und deswegen schreibt Paul, der Petrus auch in seinem Brief im 3. Kapitel an Frauen, die sich ungläubigen Männern unterordnen sollen. Und auch dort sind die Frauen eingeladen. Da, wo ihr Mann nie mit ihnen betet, wo ihr Mann nie in den Gottesdienst kommt und wo ihr Mann vielleicht sogar gegen ihren Glauben arbeitet. Auch dort dürfen Frauen dieses Prinzip der Unterordnung leben. Und in aller Stille, so sagt es Petrus, ihre Männer gewinnen. Das ist das Geheimnis. Und jetzt gehen wir an die Männer. Männer, ihr habt niemals das Recht, die Unterordnung von eurer Frau einzufordern. So viel steht fest. Die Frau hat ihre Verantwortung. Männer, du hast nicht die Verantwortung, deine Frau in ihre Verantwortung hineinzudrängen. Ihr habt kein Recht, Unterordnung einzufordern, damit ihr Chef seid in der Familie. Was sagt Paulus hier an die Männer? Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Also hier steht keine Anweisung an den Mann. Mann, erfülle du dein Hauptsein. Mann, sieh zu, dass du Chef bist in der Familie. Mann, bring deine Frau sich dazu, dir unterzuordnen. Nirgendwo steht das. Und das ist auch nicht unsere Aufgabe an Männer. Männer, was ist das? Was ist eure Aufgabe? Ihr sollt eure Frauen lieben. Das ist das einfache Gebot. Und das ist das Kostbarste, daran Hauptsein. Und darüber wollen wir uns jetzt mal Gedanken machen. Im Epheserbrief schreibt Paulus viel mehr über das Hauptsein. Hier hat er wohl nicht so sehr den Schwerpunkt drauf gelegt. Im Epheser ist der Mann das Haupt, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Der Mann das Haupt der Frau. Hauptsein, also zuallererst, ist nicht die Macht eines Höheren über einen Niedrigeren. Ja, also hier haben wir es wieder. Es geht nicht darum, dass der Mann besser ist und mehr Wert hat und höher gestellt ist und jetzt deswegen die Macht hat über die Frau. Und wie ich schon gesagt habe, mit diesem Punkt ist so viel Missbrauch getrieben worden. Aber das heißt nicht, dass wir es völlig fahren lassen. Hauptsein bedeutet auch nicht, dass der Mann alle Entscheidungen trifft. Ja? Ich bin Haupt und ich bestimme. Natürlich, im letztendlichen Sinne ist der Mann verantwortlich und er trifft auch die Entscheidung. Der ist auch verantwortlich für die Entscheidungen, die getroffen werden. Aber er braucht nicht alle Entscheidungen treffen, sondern er darf auch in seiner Weisheit seiner Frau Entscheidungen überlassen und ihr die Autorität geben zu entscheiden. Hauptsein ist mehr Verantwortung als ein Recht. Ich habe das Recht. Nein, ich habe die Verantwortung. Hauptsein ist die Autorität nicht, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Und hier hat John Stott ein schönes Zitat. Wenn Hauptsein Macht in irgendeiner Weise bedeutet, dann besteht die Macht im Dienen, nicht im Herrschen. Die Macht im Versorgen, nicht im Dominieren. Die Macht, Selbsterfüllung zu fördern in der Frau, nicht zu frustrieren und zu zerstören. Und in all dem ist der Standard der Liebe des Ehemanns das Kreuz von Jesus Christus, an welchem er sich selbst in den Tod gab, aus lauter selbstloser Liebe für seine Braut. Hauptsein ist die Möglichkeit zu führen. Das ist wohl einer der wesentlichsten Aspekte, dass Männer die Familie und die Ehe führen. Und das wird so oft vernachlässigt. Männer, die ihre Verantwortung nicht wahrnehmen, Männer, die sich herausnehmen, die alleinerziehende Mütter zurücklassen oder wie in Gemeinden auch, Männer, die sich passiv verhalten und sich nicht einbringen in das Leben der Familie, in das geistliche und allgemeine Wohl der Familie. Hauptsein ist auch Gebundenheit an die Schrift. Der Mann kann nicht einfach tun und lassen, weil was er will, sondern er ist gebunden an die Weisungen, die Gott in seinem Wort gegeben hat. Hauptsein beinhaltet die Verantwortung, die endgültige Entscheidung zu treffen. Ja, das haben wir gerade schon ein wenig gehabt, aber der Mann ist verantwortlich. Als Adam und Eva im Garten fielen und Eva anfing und die verbotene Frucht gegessen hatte, kam Gott und wen zog er zur Verantwortung? Adam, wo bist du? Ja, der Mann ist letztendlich verantwortlich für die Entscheidungen seiner Familie, wo auch immer die hinführen. Und Hauptsein ist ebenso auch Freundlichkeit und Einfühlungsvermögen. Wie wir es hier haben, ihr Männer, seid nicht bitter gegen eure Frauen. Ja, seid freundlich und mit Rücksicht geht mit euren Frauen um. Habt Geduld und achtet darauf, dass sie anders sind wie ihr. Hauptsein bedeutet auch, die Frau zu ehren. Das sagt der Petrus in seinem Brief. Ihr Männer, wohnt bei dem weiblichen Geschlecht als dem schwächeren Gefäß und gebt ihm die Ehre. Hauptsein bedeutet, die Frau zu ehren. Hauptsein heißt auch, für die Frau so zu sorgen, wie wir es für uns selber tun würden. Das sagt Paulus in Epheser 5. Wer sich selbst liebt, ja, und wir Männer, wir lieben uns alle, so wie wir uns lieben, sollen wir auch unsere Frauen lieben und für sie sorgen. Und als letztes, Hauptsein ist vor allem Dingen, etwas vorzuleben von der Liebe, die Jesus Christus für uns hatte, der sich selbst für uns gegeben hat, sich aufgeopfert hat, um uns heilig und makellos vor sein Angesicht zu stellen. Jesus hat sich aufgeopfert. Und das bedeutet es im Wesentlichen, Haupt zu sein, nicht Chef der Familie, sondern ein aufopfernder Held für seine Frau und für seine Kinder. Das ist Hauptsein. Wir dürfen die größte Aufgabe auf Erden erfüllen, Männer. Wir dürfen Jesus demonstrieren für unsere Frau und für unsere Kinder. Und als ich meiner Frau das Trauversprechen gab, habe ich ihr versprochen, ich möchte dich lieben mit der Liebe, mit der Jesus mich geliebt hat. Wenn ich mich daran erinnere, denke ich mir, Mann, was hast du da versprochen? Ja, also, und ich weiß, dass ich mich da oft auch verfehle. Ja, aber das war mein Anspruch, als ich meiner Frau gesagt habe, hey, ich möchte dich nicht nur lieben, sondern so wie Jesus. Und das dürfen wir. Wir dürfen unsere Frauen versorgen, auch geistlich und emotional und physisch und materiell. Wir haben die Verantwortung, die Bedürfnisse unserer Frau zu erfüllen. Und jetzt die Frage an den Mann. Liebst du deine Frau? Liebst du sie nicht mit Worten, hey Schatz, ich liebe dich? Es kommt ja auch schnell über die Lippen, aber weiß deine Frau, dass das, was du da sagst, auch wirklich meinst und lebst du das durch dein Leben? Es gibt so viele Arten, die Frauen zu lieben. Und ich kann dir jetzt nicht konkrete Anweisungen geben. Mann, du musst wissen, wie deine Frau sich geliebt weiß. Das ist dein Auftrag, herauszufinden, was du tun musst, damit deine Frau sieht, dass du sie liebst. Gary Chapman hat ein Buch geschrieben, 5 Sprachen der Liebe, und darin behandelt er verschiedene Sprachen, ja, Arten, wie wir geliebt werden wollen, und, oder wie wir uns geliebt fühlen, und andere Dinge, die bei uns gar nicht ein Ausdruck von Liebe sind. Lass mich kurz erklären, welche Sprachen das sind. Der eine weiß sich geliebt, wenn er ein Geschenk bekommt, ja, und immer wieder Geschenke. Das ist eine Sprache der Liebe, Geschenke. Die andere Sprache ist die Anerkennung. Wir bringen dem anderen Anerkennung und Bedeutung und Wertschätzung durch Worte entgegen. Und dann ist es, die andere Sprache ist die Hilfsbereitschaft, die wir dem anderen entgegenbringen. Und wo er sich geliebt weiß, wenn wir dem Partner im Haushalt helfen. Die andere Sprache ist die Zeit zu zweit. dein Partner fühlt sich geliebt, wenn du Zeit mit ihm verbringst und nicht so sehr, wenn du den Staubsauger durch die Wohnung fährst. Ja? Und als nächste Sprache gibt es dann auch die Zärtlichkeit. Ja? Das ist eine Sprache und du musst vor allem wissen, welche Sprache spricht dein Ehepartner. Vielleicht hast du es mal rausgefunden vor Jahren und dann ändern sich die Zeiten. Wenn eine Frau im Wochenbett liegt oder jetzt Kinder groß sieht, dann ist die Sprache der Hilfsbereitschaft vielleicht viel wichtiger wie die Sprache der Zärtlichkeit. Ihr müsst herausfinden, Männer, wie sich eure Frauen geliebt wissen. Und ihr müsst dieses Gespräch suchen heute Abend und euch fragen, Frau, fühlst du dich von mir geliebt? Was muss ich tun, damit du dich mehr von mir geliebt weißt? Das möchte ich den Männern empfehlen. Und ich möchte vor allen Dingen auch empfehlen, wenn eure Ehe nur noch zu einer reinen Zweckgemeinschaft geworden ist, ihr funktioniert nur noch so nebeneinander her, dann möchte ich, dass ihr Zeit zusammen verbringt. Einen Abend in der Woche, einen sogenannten Eheabend, euch setzt und sagt, dieser Abend ist speziell für uns. Da wenden wir uns einander zu. Da haben wir speziell Zeit füreinander. Wir machen was Schönes. Wir essen draußen irgendwo in einem netten Lokal oder wir essen zu Hause, kochen was Schönes. Wir gehen in einen Biergarten oder wir machen einen Spaziergang in der Abendsonne. Nehmt euch Zeit zu zweit. Und nicht einfach nur, man spult so sein Leben ab und da ist keine Liebe mehr. Da ist kein Zauber mehr. Da ist nichts mehr, was irgendwie beachtenswert wäre. Männer, und da möchte ich euch zur Verantwortung rufen, ihr dürft hier auch Haupt sein und das vorantreiben. Sagen, Schatz, heute Abend, Kinder geben wir weg oder was auch immer. Ja, wir haben Zeit zusammen. Das dürft ihr tun. Okay, machen wir weiter. Wir haben hier noch einige. Jetzt gehen wir von der Ehe hin zur Familie, das gemeinsame Leben in der Familie. Und dort lesen wir, ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Der Gehorsam der Kinder. Der wird in den letzten Tagen fehlen, so sagt es Paulus in Römer 1, Vers 30, den Eltern ungehorsam. Oder auch in 2. Timotheus 3, denn in den letzten Tagen werden ihre Kinder nicht mehr den Eltern gehorsam sein. Und ich glaube, das gerade auch beobachten zu können, wie es immer mehr Zweifel an der Autorität gibt und rebellische Kinder zuhauf aus dem Boden sprießen wie Pilze. Gehorsam den Eltern gegenüber ist absolut uncool. Und hier sagt Paulus jetzt etwas an die Kinder. Haben wir hier überhaupt Kinder? Ja, vielleicht 2, 3. Kinder, seid gehorsam euren Eltern. Paulus sagt in Epheser 5, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, denn auf das du lange lebst auf Erden. Kinder, Elterngehorsam sein ist so etwas Wichtiges und Kostbares. Und wenn Paulus hier das schreibt an Kinder, dann geht er davon aus, dass die Kinder alt genug sind, um es zu verstehen. Meinem 7 Monate alten Sohn kann ich sagen, Gideon, du musst mir gehorsam sein. Er kann es noch nicht verstehen. Ja? Also hier geht es um Kinder, die es verstehen können. Und diese Kinder sind noch jung genug, um im elterlichen Hause zu sein. Ich glaube, darauf bezieht es sich vor allen Dingen. Wenn Kinder den Eltern unterstehen hier in diesem Haus. Und dann ist das hier der Punkt, wann sollen die Kinder den Eltern gehorsam sein? Und das ist hier gerade das Herausfordernde. In allen Dingen. Gibt's Ausnahmen? Nein, gibt's keine Ausnahmen. In allen Dingen. Kinder, das möchte ich euch empfehlen. Seid gehorsam euren Eltern. Und an die Eltern möchte ich sagen, bringt euren Kindern Gehorsam bei. MacArthur sagt, Eltern müssen ihren Kindern Gehorsam beibringen. Das ist eine der grundlegendsten und deutlichsten Elternpflichten. Wenn wir eine Generation zuverlässiger Kinder großziehen wollen, fängt das damit an, dass sie lernen, ihren Eltern zu gehorchen. Und es ist die feierliche Verantwortung der Eltern, ihnen das beizubringen. Das ist die Aufgabe. Und das ist ja gerade auch der Konterpunkt in einer Zeit, wo Kinder ihren Eltern nicht mehr gehorchen. Da können wir als Christen einen Unterschied machen und unseren Kindern das beibringen. auch als kostbares Gut, nicht einfach nur als tyrannisches Mittel und so als Mittel, um unsere Kinder zu unterdrücken. Nein, um etwas darzustellen. Und was bedeutet Gehorsam? Ich habe hier drei Begriffe, ganz, gleich und gern. Ja, das auch. Aber wir haben jetzt hier erstmal den Gehorsam gegenüber den Eltern. Und das gefällt Gott. Also Gehorsam gegenüber Eltern ist immer auch Gehorsam gegenüber Gott. Aber ganz muss der Gehorsam sein. Das Kind erfüllt die Anweisungen der Eltern ganz. Das heißt, die Anweisungen, die ihr an eure Kinder gibt, müssen genau formuliert sein, damit eure Kinder auch ganz und genau gehorchen können. Als nächstes, das Gehorsam bedeutet, gleich zu gehorchen. Und nicht irgendwann, du sagst deinem Kind etwas und irgendwann tut es das. Nein, das Kind gehorcht sofort. Nicht erst durch Anreize und durch Belohnungen und ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei, hast du immer noch nicht gehorcht. Ja? Oder wenn du das tust, dann kriegst du das und das. Das ist kein Gehorsam. Gehorsam geschieht dann, wenn Kinder einfach tun, was wir sagen. Und als letztes, gern. Gehorsam, gern, geschieht gern. Das Kind gehorcht ohne Meckern, Widerstreben und abfällige Bemerkungen. Das ist echter Gehorsam. Und den will ich Kindern empfehlen. Und ich möchte auch die Kinder einladen, dass sie ihre Eltern fragen, hey, wie sieht's aus mit meinem Gehorsam? Muss ich mich da ein wenig ändern? Und an die Eltern möchte ich sagen, ihr habt die Aufgabe, euren Kindern etwas von diesem Gehorsam beizubringen. Die Frage ist nur, macht ihr als Eltern es euren Kindern leicht? Ja, wir können nicht hingehen und wie die herrschenden Tyrannen von unseren Kindern Gehorsam fordern. Wollen die Kinder nicht gehorchen? Aber wenn die Kinder an uns merken, dass wir voller Liebe und Barmherzigkeit nur das Beste für unsere Kinder wollen, dann fällt es ihnen leicht, uns zu gehorchen. Ja? Sind wir als Eltern bekannt, dass wir nur Regeln aufstellen? Oder sind wir als Eltern bekannt für gnädige Eltern, die zuallererst die Liebe und die Gnade in den Mittelpunkt stellen? Väter, das seid hier vor allen Dingen, ihr seid ja hier angesprochen, ja? Ihr Väter erbittert eure Kinder nicht zum Zorn. Hier sind wir jetzt beim nächsten Vers. Erbittert eure Kinder nicht, und Paulus sagt, nicht zum Zorn, damit sie nicht scheu werden. Ja? Also, dass Kinder gehorsam sind, sollten wir nicht herbeiführen mit aller Brutalität und Härte, die wir ausüben, sondern wir zerstören dadurch die Herzen unserer Kinder. Reizen, so heißt es hier, reizt eure Kinder nicht. Das ist eine unangemessene Erziehung. Wenn Kinder nicht verstehen, warum Eltern tun, was sie tun, in irgendeiner Weise, durch Strafe oder Züchtigung, dann werden sie gereizt und werden bitter und können es nicht verstehen. Und hier ist wahrscheinlich auch die Rede von Züchtigung, aber darüber werden wir jetzt nicht weiter reden. Es gibt Mittel, den Gehorsam herbeizuführen, aber in welch einer Weise? Das ist hier die große Frage. Merken die Eltern an uns reine Motive und einen liebenden Geist? So wichtig, wenn Väter ihre Macht wie besessen an ihren Kindern auslassen, hinterlassen sie in ihren Kindern einen emotionalen und geistlichen Schaden. Und vielleicht sitzt du auch heute hier und hast so gelitten unter der Tyrannei deines Vaters. Dann lade ich dich ein, brich da aus und werde ein anderes Vorbild für deine Kinder. Wenn Kinder täglich die lieblose Härte eines Vaters erleben, den sie oft nicht verstehen, dann geben sie irgendwann auf. Wenn sie ihrem Vater nie gut genug sind und was auch immer sie tun, es gibt immer nur ein Stirnrunzeln und Kritik. Was meint ihr, wie kaputt dabei unsere Kinder gehen? Oder wenn andere Kinder immer besser sind als unsere eigenen und dass wir ihnen auch deutlich machen, die anderen sind besser und intelligenter und schöner und erfolgreicher. Was macht das mit unseren Kindern? Unsere Kinder gehen dabei kaputt. Und ich weiß, ich kenne auch aus dem eigenen Bekanntenkreis Jungs und Männer, die darunter heute noch leiden und die einen Knacks haben bis in ihr Erwachsenenalter. Wir haben hier vor allem die Hoffnung der Gnade, mit denen wir unseren Kindern begegnen und nichts anderes. Und wenn du auch versagt hast als Eltern und alle Eltern versagen an irgendeinem Punkt, dann ist es deine einzige Hoffnung, die Gnade, wo du Vergebung erleben darfst und wo du Neuanfang machen darfst. Das ist die Hoffnung, die du hast. Und jetzt gehen wir hier noch weiter zu den Sklaven. Hier sind nämlich Sklaven angeschrieben. Das ist natürlich ein Verhältnis, das kennen wir in unserer Zeit überhaupt nicht mehr. Man könnte fast denken, sehen wir, das biblische Buch ist doch ein wenig veraltet. Immerhin gibt's bei uns keine Sklaverei mehr. Und manche gehen sogar dahin zu sagen, ja, wenn hier die Sklaverei angesprochen ist und das veraltet ist, dann ist das Prinzip der Unterordnung, was wir gerade besprochen haben, auch veraltet. Aber so dürfen wir hier nicht argumentieren, denn die Sklaverei wird von Gott an keiner Stelle in der Bibel angeordnet als ein Prinzip. Es ist eine Folge des Sündenfalls. Die Unterordnung und das Hauptsein ist dagegen in die Schöpfung hineingelegt. Und Paulus spricht auch an manchen Stellen über die Möglichkeit, aus der Sklaverei freizukommen. Ja, also da kann man raus, in der Unterordnung und in der Ehe nicht. Und wir können auch nicht eins zu eins gleich hingehen und sagen, okay, das übertragen wir. Sklave, Herr, Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Aber es gibt doch gewisse Prinzipien, die wir daraus ableiten können. Hier sind nämlich vor allen Dingen zuallererst die Sklaven gemeint. Und du bist jetzt angesprochen, in welch einer Weise du deine Arbeit tust. Wo auch immer, in welchem Verhältnis auch immer. Mit welch einem Motiv tust du sie? Paulus spricht hier das Motiv an von den Sklaven. Tut es nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen. Warum tust du, was du tust auf der Arbeit? Tust du nur gute Arbeit, wenn dein Chef zuguckt? Und wenn dein Chef nicht zuguckt, bist du gleich wieder im Internet und surfst deine eigenen Sachen durch. Ja? Warum tun wir, was wir tun? Paulus sagt dann, warum wir unsere Motive hinterfragen sollen, warum wir immer so arbeiten sollten, wie wenn der Chef uns sehen würde, weil wir haben einen Chef im Himmel und der sieht uns immer. Und der ist immer da. Hier heißt es ja so, tut euren Dienst in der Furcht des Herrn. Der ist immer da. Und deswegen, Chef, guck gerade nicht, okay, lass mal locker machen. Nein, das ist nicht der Punkt hier, sondern wir dürfen immer arbeiten in einer Weise, die wir vor dem Herrn verantworten können. Und dann steht es auch in Vers 23, alles nun, was ihr tut, das tut von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen. Deine Einstellung als Arbeitnehmer ist hier gefragt oder auch in der Gemeinde. Wenn keiner dich sieht, dann kümmerst du dich nicht so sehr darum. Aber wenn die Leute dich sehen, dann bist du der feine, treue Bruder oder die Schwester, die hier ihren Dienst tun. Das kann es nicht sein. Wir leben unser ganzes Leben unter der Herrschaft. Und wir haben einen Herrn, bei dem wir eines Tages den Lohn empfangen werden. Hier ist es ja so, die Sklaven konnten ja niemals Lohn erwarten, aber Paulus verspricht ihnen dann, ihr werdet einen Lohn empfangen für die Arbeit, die ihr hier auch tut. Und das ist ja das Kostbare. Auch wenn niemand es sieht und auch wenn du vielleicht nichts verdienst dabei, eine Arbeit mit der richtigen Herzenseinstellung getan, wird dir eines Tages Lohn bringen. Und dann spricht Paulus auch die Herren an. Vielleicht könnte man auch auf Arbeitgeber oder Auftragnehmer hier sehen, ihr Herren, was recht und billig ist, das gewährt den Sklaven und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Also die Herren, die jetzt hier auch gläubig sind, die sollen wissen, ich darf nicht mit meinem Sklaven so umgehen, wie ich will. Ich habe einen Herrn im Himmel, dem bin ich verantwortlich. Und deswegen Arbeitgeber, Auftraggeber, seht zu, dass ihr in einer gerechten Art und Weise mit euren Auftragnehmern und Arbeitgebern, Arbeitnehmern umgeht. Das ist hier das Prinzip. Wir sollen nicht nur arbeiten, weil wir Menschen fürchten, sondern weil wir den Herrn fürchten. Und alles, was wir tun, tun wir für ihn und wir kriegen von ihm den Lohn. Darf ich dich ermutigen, nachdem wir so viel gehört haben über die Ehe und die Familie und hier auch die Arbeit. Wir als Christen haben eine kostbare Aufgabe, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Mit den Ehen, die wir leben, sind sie etwas, wo andere hinschauen und denken, wow, was ihr für eine Liebe zueinander habt, wie ihr miteinander umgeht, das habe ich noch nicht gesehen.
Sind wir solchen Ehen? Sind unsere Kinder dafür bekannt, dass sie sich auch den Lehrern unterordnen? Oder sind unsere Kinder die Schlimmsten in der Klasse? Eltern, fleht darum, dass eure Kinder gehorsame, vorbildliche Kinder werden, auf die man schaut und denkt, wow, das ist ein gehorsames Kind. Nicht damit ihr die Ehre bekommt, sondern damit euer Herr die Ehre bekommt. Ich wünsche uns das so, dass wir einen Unterschied machen in dem Wertezerfall unserer Zeit, dass wir Werte in der Ehe und in der Familie und in unserer Arbeitshaltung hochhalten. Amen. Amen. Lass mich nochmal beten. Danke, lieber Vater, für diese Haustafel. Danke, dass du uns nicht allein lässt mit irgendwelchen theologischen Prinzipien, sondern du nimmst uns mit hinein in das praktische Leben, in das Leben der Ehe zwischen Mann und Frau. Und du weißt um jede Frau und ihre Unterordnung oder auch um ihre Rebellion oder ihre Missachtung gegenüber ihrem Mann. Und du weißt, welche Frau Buße tun muss darüber. Ich danke dir für die Frauen, die sich unterordnen und die dieses Prinzip bejaht haben und es leben wollen, nicht um ihres Mannes willen, sondern um des Herrn willen und um ihn Ehre zu geben. Herr, du weißt um die Männer und ihre Liebe zu ihren Frauen und wie wir oft egoistisch sind und selbstzentriert unsere Frauen nicht beachten. Ich bete, bring uns wieder dahin, unsere Frauen mit allem zu lieben, was wir haben. Bete für die Kinder, schenk du ihnen gehorsame Herzen. Du musst das machen, wir können das nicht, aber du sollst es tun. Gib uns als Eltern die Weisheit, unsere Kinder zu erziehen vor dir. Und zeig du uns auch, wie wir in der Arbeit, in der wir stehen, uns in einer richtigen Weise verhalten und dir die Ehre geben. Amen. Amen.